Ich würde mir hier durchaus mehr Transparenz wünschen, auch bei den Überlegungen. Denke, sowas gibt's. Also ich möchte ja auch die Politik als Ganzes auch mal in Schutz nehmen, egal ob das jetzt ein Kommunalpolitiker ist, der eine Entscheidung während Corona treffen muss oder der Bundeskanzler.
Februar 2022. Und über was reden wir? Ja klar, Corona. Bevor Sie jetzt die Augen verdrehen, ich hätte es Ihnen und mir auch gerne erspart, schon wieder über dieses Thema zu sprechen, aber was will man machen? Die Dinge sind, wie sie sind. Wir gehen in das dritte Pandemiejahr. Und auch wenn in diesen Zeiten sehr, sehr viel passiert ist, ein paar Dinge ändern sich einfach nie. Dazu gehört, dass das Thema Kommunikation in solchen bewegten Zeiten immer ein besonders wichtiges, ja, und manchmal auch ein bisschen ein heikles ist. Und davon abgesehen, vor ziemlich genau 2 Jahren, als dieser Podcast Satzzeichen entstanden ist, da war unser erster Gast Professor André Haller. Er ist Experte für Krisenkommunikation und mit ihm haben wir damals darüber gesprochen, wie das denn so läuft mit dem Thema Kommunikation in solchen wilden und bewegten Zeiten. Damals dachten wir, das macht man einmal. 2021 war er dann wieder zu Gast zum selben Thema. Damals dachten wir, na gut, das wird jetzt zum letzten Mal sein und auch heute kann ich Ihnen nicht ganz hundertprozentig versprechen, dass es definitiv das letzte Mal sein wird, dass André Haller heute bei uns zu Gast ist, zumindest zu diesem Thema. André Haller ist nicht nur Hochschulprofessor, Sie haben es gerade rausgehört, sondern auch alleiniger Rekordhalter von den Auftritten hier bei Satzzeichen. Wenn man böse wäre, würde man sagen, er ist der Karl Lauterbach der Podcast-Szenerie. So oder so, wir sprechen heute nochmal mit ihm darüber, warum sich die Dinge immer noch nicht wirklich geändert haben, warum Kommunikation auch nach so langer Zeit immer noch eine komplexe und leider nicht immer zufriedenstellende Sache ist. Einen Vorteil hat's, ich muss Ihnen diesen Gast nicht mehr lange vorstellen. Wenn Sie zu unseren Stammhörern gehören, dann wissen Sie, was Sie jetzt erwartet und wer Sie jetzt erwartet. Von dem her ganz, ganz schnell herzlich willkommen zur neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Gibt es auch im dritten Jahr des Bestehens auf allen handelsüblichen guten Podcast-Plattformen und natürlich auf der Webseite der Hans-Seidel-Stiftung hss.de. Ich bin Christian Jakubetz und wünsche hoffentlich wirklich zum letzten Mal nochmal erkenntnisreiche 20 Minuten zum Thema Kommunikation in der Corona-Krise mit unserem Gast André Haller. André, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du warst auch unser erster Gast. Unser erster Gast warst du, das muss ich jetzt zum Ausholen erzählen, 2020, also vor 2 Jahren ziemlich genau, im ersten Pandemiejahr. Und damals haben wir gesprochen über Kommunikation, Krisenkommunikation in so wirren und wilden Zeiten wie der Pandemie. Ich habe damals gedacht, okay, das wird das einzige Mal sein, dass wir über dieses Thema sprechen. Dann haben wir uns 2021 wieder getroffen, ziemlich genau vor einem Jahr um diese Zeit, haben wieder über dieses Thema geredet und haben gesagt, nee, es ist ja schon verblüffend, dass wir 2021 immer noch über die nicht immer optimale Kommunikation bei diesem Thema reden müssen. Damals habe ich gedacht, Punkt, 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 du ahnst, was jetzt kommt. So, jetzt haben wir 2022, wir hocken wieder zusammen, wir sind im dritten Pandemiejahr und die Frage geht an dich, lieber André, ist die Kommunikation in diesen Krisenzeiten besser geworden?
Ja, ich musste letztens auch leicht schmunzeln, als mir klar wurde, dass ich jetzt quasi zum dritten Mal zu diesem Thema hier sprechen werde, ist es doch schon so lang her, also man hat auch einen Verlust an Zeitgefühl, so geht es mir zumindest. Kommt vielleicht auch durch diese langen Homeoffice-Phasen, in denen eigentlich jeder Tag gleich abläuft, obwohl man Menschen trifft. Jeden Tag, zumindest online, ist es dann doch ähnlich. Ja, und zu deiner Frage, hat sich die Krisenkommunikation verändert, beziehungsweise wie? Es besteht hier immer noch großer Handlungsbedarf. Also du hast das Beispiel gebracht, dass eben teilweise über Nacht dann neue Maßnahmen, beziehungsweise neue Regeln kommuniziert werden, das kann so auch nicht passieren. Ich würde mir hier durchaus mehr Transparenz wünschen, auch bei den Überlegungen. Bei den Überlegungen, bevor man auch etwas beschließt. Ich glaube, das würde auch zur Akzeptanz der breiten Bevölkerung beitragen. Wir haben natürlich einen gewissen Prozentsatz, der für kommunikative Angebote, für Informationen, auch für Diskussionsforen tatsächlich verloren ist. Also da habe ich die Hoffnung aufgegeben in den letzten 2 Jahren. Wir sehen, dass immer noch Menschen demonstrieren. Wir sehen, dass auch Extremisten bei diesen Demonstrationen dabei sind. Und ich befürchte, dass hinsichtlich dieser Protestbewegung in den nächsten Jahren sich wahrscheinlich noch mehr formieren wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass bei Klimaschutz, ökologischen Themen hier auch eine Protestbewegung sich formieren könnte.
Also ich muss dir zugeben und gestehen, ich war in der Einschätzung der Lage noch nie so verwirrt wie jetzt momentan. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, gebe aber eben zu, das kann an meiner Verwirrung liegen, dass es A, noch nie so schlimm war wie jetzt gerade. Es ist ja nicht so, dass die Leute immer noch protestieren, sondern nach meinem Dafürhalten hat es eigentlich nochmal eine neue Dimension bekommen. Und es geht ja tief in die Gesellschaft inzwischen rein. Das Zweite ist, ich habe den Eindruck, dass wir ein bisschen wieder zu unserem Kommunikationsthema auch kommen, die Leute selber waren auch noch nie so verwirrt. Also ich behaupte jetzt mal, ich beschäftige mich viel mit dem Thema, bin aber komplett verwirrt. Wenn ich Leute in meinem Umfeld frage, kennst du dich noch aus? Was an Regeln gilt, wie der Stand der Dinge ist und wie es weitergeht, dann höre ich zu 90%, nein, ich kenne mich nicht mehr aus. Und ich habe auch den Eindruck, das führt bei ganz, ganz vielen Leuten zu so einer Art Wurstigkeit, dass die sagen, mir ist es eh egal, ich kenne mich nicht mehr aus, ich weiß nicht, welche Regeln es gibt, also halte ich mich auch an keine. Und die interessante Frage wäre jetzt zu wissen, führt das dann vielleicht generell über diesen Trigger Corona zu einer verstärkten Ablehnung des Staates, der mich nicht mehr erreicht, den ich nicht mehr verstehe und deswegen bin ich jetzt per se gegen ihn oder gegen das, was er macht. Ich hoffe, der Gedankengang war jetzt nicht zu wirr.
Ich weiß genau, was du meinst. Wenn man es jetzt mal quasi historisch betrachtet, zu Beginn der Pandemie war die Lage relativ uneindeutig, aber kommunikativ sehr eindeutig. Man hat gesagt, alle bleiben jetzt mal zu Hause. Wir dachten ja damals, okay, das wird jetzt 2 Wochen dauern. Lustigerweise hatte jeder irgendwie diesen Gedanken. Das ist tatsächlich
was für ein
so
lustiger Gedanke, ja.
es war dann doch es war eine längere Zeit als 2 Wochen. Aber da war damals eben klar, okay, es besteht hier eine Gefahr. Wir wissen, es gibt hier eine hohe Todeszahl, eine hohe Zahl an Infizierten ist möglich. Wir bleiben erstmal zu Hause. Das hat jeder verstanden. Es wurde dann nach und nach quasi wieder gelockert, beziehungsweise angepasst, so würde ich es eher bezeichnen. Und dann ging es natürlich los. Dann gibt es natürlich eher heterogene Regeln, ja, bestimmte Regeln für körpernahe Dienstleistungen, für die Schulen, für die Hochschulen, für die Betriebe und so weiter und so fort, was dann natürlich zu einer großen Verwirrung geführt hat. Und jetzt, heute, im Jahr 2022, glaube ich, ist es noch komplexer. Denn wir sehen jetzt, dass die pandemische Lage langsam wohl in den Griff genommen wird, beziehungsweise wir haben sie bald im Griff. Und jetzt gibt es natürlich noch mehr spezielle Regeln. Und ich glaube, das hat einfach mit der Komplexität der Sachpolitik zu tun, die dann in der Darstellungspolitik eben nicht mehr so vereinfacht dargestellt werden kann, weil es betrifft Friseure, es betrifft Schulen, es betrifft Kindergärten und Tourismus und Hotellerie. Es sind einfach so viele Lebensbereiche, so viele Branchen und so viele Funktionen betroffen, dass es schwierig ist, hier eindeutige Aussagen zu treffen. Und ich glaube schon, zu deiner zweiten Frage, dass das bei manchen Menschen zu einer gewissen Skepsis führt. Das sind Menschen, die fühlen sich dann gegängelt, sie verstehen die Komplexität selber nicht und projizieren das dann auf diverse Anschuldigungen, dass irgendwelche finstere Mächte uns etwas Böses wollen, dass da doch was anderes dahinter stecken muss, dass es doch nicht normal ist, dass es jetzt so lange dauert. Dabei ist es eigentlich ja eine normale Naturkatastrophe, wenn man es überhaupt normal nennen kann, nämlich der Ausbruch eines neuen Virus.
Kann man kommunikativ overacten? Also im guten Willen, dass man wirklich sagt, okay, wir versuchen jetzt möglichst viel zu erklären und möglichst klar zu kommunizieren, was gilt jetzt, und dabei die Leute irgendwie so zu verwirren, dass sie sagen, ich kapiere kein Wort mehr?
Ich denke, sowas gibt es. Also ich möchte hier auch die Politik als Ganzes auch mal in Schutz nehmen. Egal, ob das jetzt ein Kommunalpolitiker ist, der eine Entscheidung während Corona treffen muss, oder der Bundeskanzler oder wer auch immer. Es ist einfach ein sehr komplexes Thema. Man möchte die Menschen natürlich informieren. Es gibt diese Informationsangebote. Gleichzeitig muss man natürlich darauf achten, dass man vielleicht nicht jeden Tag eine Pressekonferenz gibt und über die neuesten Dinge informiert, weil ein zu viel an Information natürlich jeden Menschen überfordert. Also wahrscheinlich auch Virologen und andere Forscher wären dort überfordert, wenn sie nur noch mit Informationen über die Pandemie überschwemmt werden. Es ist vernünftiger, das rate ich ja auch immer bei dem Thema Desinformation, es ist manchmal vernünftiger, vielleicht mal tagsüber nicht Telegram zu nutzen oder andere diverse Quellen, sondern vielleicht mal den Tag abzuwarten, die Tagesschau einzuschalten, vielleicht am Ende des vergangenen Tages auch mal auf eine offizielle Webseite zum Covid-19-Geschehen zu gucken und sich dann mal gebündelt zu informieren.
Ich frage auch deswegen, weil der großartige Harald Schmidt jetzt in einem Interview mit dem Spiegel folgendes Szenario aufgemacht hat. Er hat gesagt, er könne sich vorstellen, dass es irgendwann mal eines fernen Tages passiert, dass die Deutschen schon lange wieder am Strand liegen. Das Wort Corona findest du nicht mal mehr in einem Wörterbuch. Und dann kommt Karl Lauterbach um die Ecke und sagt, ich habe da eine neue Metastudie, die sagt, es könnte irgendwie mal wieder zu einer neuen Viruswand oder Viruswelle oder sonst was kommen. Ich fand es insofern bemerkenswert, weil ich mir dachte, naja, gerade, also Lauterbach hat ja vom Fachlichen her sicherlich sehr, sehr oft recht gehabt. Nur denke ich mir immer, wenn ich dir jetzt, André, jeden Tag sage, André, es könnte passieren, dass du jetzt gleich aus dem Haus gehst und dann wirst du von einem Auto überfahren. Dann habe ich in der Sache ganz sicher recht, weil natürlich kann das passieren. Aber wenn ich es dir jeden Tag sage, wirst du A, dir irgendwann denken, nerv mich nicht, und B, wirst du eine Abwehrhaltung entwickeln. Also worauf ich raus will, ist das nicht eben auch das Risiko, wenn ich permanent vor Gefahren warne, dass es dann kontraproduktiv wird und die Leute nehmen diese Gefahr nicht mehr ernst, weil sie sagen, ich kann es nicht mehr hören.
Es ist ja eine ähnliche Erscheinung wie beim Klimawandel. Das ist ein sehr diffuses Thema für die meisten von uns. Man kann es nicht sehen, in allerwenigsten Fällen sehen zumindest beim Klimawandel. Ähnlich ist es bei Viruspandemien oder Epidemien. Es ist einfach nicht greifbar. Wenn ich sehe, dass Panzer durch meine Stadt fahren, dann ist es greifbar, dann sehe ich, aha, Gefahr. Aber ich sehe keine Viruserkrankung, ich sehe quasi keine Erderwärmung, die spüre ich vielleicht irgendwann, wenn die Hitze wieder zunimmt oder wenn eine Überschwemmung stattfindet. Aber es ist einfach nicht greifbar. Und ich glaube, deshalb ist es für viele Menschen auch in den vergangenen beiden Sommern so von der Bildfläche verschwunden. Natürlich war die Gefahr dort geringer, aber die Gefahr bestand ja weiterhin. Das Virus schwelgte quasi bis in Herbst, in den Winter rein und dann ging es wieder los. Und ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, die Menschen hier laufend auf dem Stand zu halten, wie groß denn die Gefahr jetzt im nächsten Winter, im übernächsten Jahr sein könnte. Denn es ist eine Information, die sehr viele Menschen betrifft, die auch Menschenleben retten kann. Und ich glaube, ähnlich wie beim Klimawandel hilft nur eine, ich nenne sie mal, kommunikative Allianz zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, auch politischen Einrichtungen, NGOs und so weiter, die dann immer wieder auch informieren über zumindest gebündelte Schritte, die in der Forschung unternommen wurden, sodass die Menschen zumindest die Gelegenheit haben, sich auf den aktuellen Stand zu bringen. Denn dieses Virus wird nicht das letzte sein. Da bin ich überzeugt, dass ich zu meinen Lebtagen vielleicht sowas nochmal erleben muss, weil wir sehen, dass es eben gehäuft auftritt. Und deshalb ist es da wirklich unabdingbar, auch gute Wissenschaftskommunikation tatsächlich zu leisten. Also nicht von Seiten der Politik, sondern von Seiten der Forschung.
Hast du auf Netflix den Film Don't Look Up gesehen?
Ja.
Also für alle, die den nicht gesehen haben, ganz kurz schnell zusammengefasst. Don't Look Up ist ein Film. Ich betone es nochmal in dem Fall nicht als Schleichwerbung, sondern dass man weiß, wo man ihn gucken kann. Den gibt es nämlich tatsächlich nur auf Netflix. Auf Netflix gibt es den Film Don't Look Up, in dem eine fiktive US-Präsidentin, die von ihrem Verhalten her sehr an einen gewissen Donald Trump erinnert, von Wissenschaftlern gewarnt wird, dass, jetzt weiß ich nicht mehr, ein Meteorit war es, glaube ich, ne? Ein Meteorit seine Umlaufbahn verlassen habe, unmittelbar auf die Erde zurase und in genau 6 Monaten einen verheerenden Einschlag verursachen würde, der mehr oder minder alles Leben auf der Erde auslöschen würde. Und interessant war, dass nicht nur diese fiktive Präsidentin, sondern auch ganz, ganz viele Menschen, daher rührt auch der Titel des Films, gesagt haben, don't look up, also schaut erst gar nicht nach oben und dann wird auch schon nichts passieren. Es gab ja relativ viel Kontroverse um den Film. Die einen haben gesagt, völliger Blödsinn, total übertrieben. Ich musste ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen zusammengezuckt, weil ich mir dachte, blöd, so ist der Mensch wirklich. Wie hast es du empfunden?
Ja, mir ging es da ähnlich wie dir. Es war ein sehr natürlich unterhaltsamer Film, eine Satire, total überzeichnet. Aber der interessanteste Moment im Film war meines Erachtens, als dann der Himmelskörper sichtbar wurde. Der wurde irgendwann sichtbar und dann brach die Panik aus. Ja, also die Leute haben kapiert, hoppla, da ist ja tatsächlich was, die meisten zumindest. Und ähnlich ist es ja auch beim Klimawandel, ähnlich ist es bei der Corona-Pandemie. Und ja, es ist schwierig zu sagen, was passieren würde in so einem Fall, aber ich glaube, es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein gewisser Prozentsatz in der Gesellschaft Verschwörungserzählungen hinterherlaufen würde und vielleicht ähnlich agieren würde. Ich denke, das ist nicht so unwahrscheinlich, dass ein gewisser Prozentsatz zumindest eine Zeit lang der Wissenschaft nicht glauben würde.
Ist es möglicherweise auch eine ganz normale Geschichte, also aus menschlicher Sicht zumindest, zu sagen, das, was ich nicht sehe, existiert für mich auch nicht, weil, also es ist für mich heute noch im dritten Pandemiejahr irgendwie ein merkwürdiger Gedanke, rauszugehen und zu wissen, da ist jetzt irgendwas, was wir zumindest nicht wahrnehmen können. Wir können es nicht schmecken, nicht riechen, nicht sehen, und es hat aber das Potenzial, dich umzubringen. Dass man sagt, kann eigentlich ja überhaupt nicht sein. Ist das nicht allzu menschlich?
Es ist natürlich allzu menschlich. Also wir wissen ja auch, die Primärsinne sind das Sehen und das Hören. Über die nehmen wir den Großteil unserer Umgebung zuerst wahr. Ja, deshalb wirken Bilder und Videos ja auch so stark und erreichen auch höhere Engagementraten beispielsweise im Social Web. Das ist ganz normal. Und gleichzeitig, was hier noch erschwerend dazu kommt, ist die Tatsache, dass es eben ein komplexes Geschehen ist. Also nicht jeder ist Virologe oder Virologin. Also ich habe auch erst mich neu einlesen müssen im Jahr 2020. Ich war viel zu sehr mit Lehre beschäftigt und auch mit Forschung während dieses Zeitpunkts und habe dann aber innerhalb kürzester Zeit ziemlich viel gelesen und könnte, glaube ich, behaupten, dass ich dann zumindest ein basales Wissen hatte, ja, das die Virologen, die Kollegen aus der Virologie haben. Das kann natürlich nicht jeder leisten. Nicht jeder hat die Möglichkeiten, sich so zu informieren. Nicht jeder hat die Zeit, sowas zu leisten, weil wir vielleicht auch Kinder betreut werden und so weiter. Das ist völlig verständlich. Und dennoch, es ist hier extrem wichtig, dass die Forschung kommuniziert, dass Medien die Forschung auch richtig wiedergeben. Das ist ja ein weiteres Problem. Das verkürzt dann oft in Boulevardmedien eine Sache dargestellt wird. Das ist so ein ganz wichtiger Schlüssel bei diesem Problem.
Jetzt haben wir beide in der zurückliegenden Viertelstunde festgestellt, A, es ist schwierig, B, es wird weiter schwierig bleiben, C, es war schon immer schwierig und D, dass noch keiner den Stein der Weisen gefunden hat, wie man denn jetzt in dieser Phase gut kommuniziert. Haben wir ihn? Hast du ihn? Gut, der Stein der Weise wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber hättest du Empfehlungen? Würdest du Ansätze sehen, bei denen man sagt, okay, drittes Pandemiejahr, Leute, und so kann und muss man es jetzt besser machen, wenn es um Kommunikation geht?
Auch aus der Kommunikationswissenschaft, aus dieser Richtung gibt es ja durchaus Erkenntnisse, wie Aufklärungskampagnen funktionieren können, wie Informationskampagnen funktionieren. Ich möchte da an eine Begebenheit erinnern im Jahr 2020 im Sommer. Da war ich bei einem Weiterbildungsseminar als Dozent tätig und es waren dort sehr viele Lokalpolitiker zu Gast als Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und wir haben dann irgendwann über Corona diskutiert. Und dann habe ich gesagt, was mir in diesem Sommer jetzt fehlt, ist eine weitere Aufklärung, weil das Thema war zu diesem Zeitpunkt so am Runtergehen, ja. Ich habe gesagt, was mir fehlt, ist Aufklärung, ist auch eine gewisse, ja, sind auch mahnende Botschaften, weil es gab zu diesem Zeitpunkt zig Geschichten, die man erzählen hätte können von kerngesunden jungen Menschen, die dann auch erkrankt sind, vielleicht sogar verstorben sind. Das sind Geschichten, die muss man erzählen. Die funktionieren nämlich, Menschen funktionieren nicht mit abstrakten Zahlen und Daten. Menschen funktionieren vor allem durch andere menschliche Kontakte, durch Geschichten, die sie vielleicht selber erleben könnten oder Menschen, die ihnen nahestehen. Also was mir fehlt, ist die Personalisierung in dieser Kampagne. Es gab ja eine Plakatkampagne mit Promis und so weiter, Sepp Maier und wer alles dabei war. Das war schon mal ein guter Ansatz. Da dachte ich auch, die Testimonials sind gut gewählt. Das ist für alle Altersgruppen so ein bisschen was dabei, vor allem für die gefährdeten Gruppen. Aber das fehlt ja im Moment. Das sehen wir auch bei dieser neuen Kampagne, die eher auf Text setzt, natürlich auf kurzen Text. Aber das kann es eigentlich nicht sein. Also ich glaube, dass hier die Prominenten eine sehr große Rolle spielen könnten.
Die Frage stellt sich für mich ja überhaupt, kann man mit solchen Kampagnen Leute, die jetzt wirklich hartnäckig die Impfung verweigern, überhaupt noch erreichen? Also ich habe mir gedacht, da steht ja dann irgendwie so, wenn du es nicht, also sinngemäß, wenn du es nicht für dich tust, dann tu es wenigstens für die anderen. Und ich dachte mir, genau das ist ja nur der allerverkehrteste Ansatz, weil so viel Altruismus kann und darf man von niemandem erwarten, im Übrigen auch nicht von mir. Also natürlich würde ich mich jetzt gerne hinstellen, würde sagen, ich habe mich impfen lassen, um die anderen zu schützen, aber liebe Hörer, Sie können jetzt Satzzeichen die Freundschaft kündigen und andere, du kannst sofort entsetzt hier aus dem Studio laufen und sagen, mit dem rede ich nicht mehr. Aber glaub es oder glaub es nicht, ich habe mich für mich selber impfen lassen, in allererster Linie. Von dem her bin ich erstaunt, dass es jetzt eine Kampagne gibt, die sagt, okay, wenn du dir mit deiner eigenen Gesundheit schon egal bist, dann sei so altruistisch und edel und mach's für die anderen. Da stehe ich davor und denke mir, das wird nicht passieren. Oder?
Ja, also ein gewisser Prozentsatz ist unerreichbar. Das weiß man jetzt auch durch Studien, ja, dass ein bestimmter Prozentsatz an Mitmenschen eben sich nicht impfen lassen werden, ja, freiwillig. Es gibt aber immer noch Menschen, die aus welchen Gründen auch immer unentschlossen sind oder nicht auf das Thema achten. Ja. Also wir haben ja Beispiele gehört, wo in Großstädten dann Multiplikatoren genutzt wurden, ja, also beispielsweise Geistliche, die dann eben in der Community sich bewegen und die Leute aufklären und sie bitten, doch zur Impfung zu gehen, wie andere auch. Das ist die Zielgruppe, die erreicht werden muss. Dann kann man es vielleicht noch ein bisschen anheben, diese Quote, wobei schon sehr, für meine Verhältnisse ein sehr, sehr großer Prozentsatz eben diese Impfung einfach ablehnt, aus den fadenscheinigsten Gründen. Und das ist natürlich sehr, sehr schade und bei diesen Menschen wird auch keine Kampagne helfen, fürchte ich.
Also André, dann muss ich dir jetzt gestehen, du warst und bist der erste Gast, bei dem ich mir herzlich wünsche, dass er nicht wiederkommt. Nein, so natürlich nicht, sondern sagen wir zumindest nicht zu diesem Thema. Du bist ansonsten, du weißt es jederzeit, herzlich willkommen hier als Gast bei Satzzeichen. Aber ich hoffe und ich werde vermutlich nicht der Einzige sein, der das hofft, dass wir nicht im Frühjahr 2023 dann wieder über Kommunikation in Corona-Zeiten reden müssen, weil ich glaube, der Wunsch eint uns ja am Ende des Tages dann doch alle. Es möge vorbeigehen und bitte schnell, wenn es irgendwie geht, auch wenn das ein naiver Gedanke ist. Heute zum dritten Mal bei uns zu Gast und nein, im Ernst, ich hoffe nicht zum letzten Mal, dann aber mit einem anderen Thema, Professor André Haller. André, ganz herzlichen Dank an dich.
Ich bedanke mich und mir wären andere Themen tatsächlich auch lieber. Bis zum nächsten Mal.